Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Medientag.
Mit Rieke und heute auch mit ihm hier, das ist Cosmo. Ja, da wundert sich ein kleiner Roboter, dass er hier im Kakadu-Studio gelandet ist. Cosmo heißt das Kerlchen, wie gesagt, und hier ist noch einer. So klingt Dash. Ja, auch Dash schaut sich hier sehr erstaunt um im Studio. Unser Computerspielexperte Thomas Feibel hat die zwei mitgebracht und erzählt uns heute in der Sendung, wofür die taugen. Und dann haben wir im Medientag noch ganz prominente Gäste. Aus Entenhausen kommen die.
Jeder ist unterschiedlich. Also zum Beispiel der Onkel Dagobert Duck ist ja total geizig. Und Donald Duck ist dann so, dass er immer so ein bisschen kein Geld hat und schlampig ist. Und Daisy ist halt ziemlich wütend oft und so. Und der hat halt, jeder hat seinen eigenen Charakter.
Ja, das ist einer von vielen Gründen, warum die lustigen Taschenbücher so erfolgreich sind. Und zwar seit 50 Jahren. Wir erfahren heute ein paar Insider-Informationen vom Chefredakteur persönlich. Das und mehr hier in eurem Medientag. Schön, dass ihr da seid. Ja, das ist jetzt 12 Jahre her, da wart ihr also noch gar nicht da wahrscheinlich. Da war diese Band hier ganz groß im Geschäft und ihre Lieder liefen auch in manchen Kinderzimmern hoch und runter. Wir sind Helden war das eben mit Gekommen, um zu bleiben. Hat bei ihnen nicht ganz geklappt, jedenfalls machen Wir sind Helden offiziell erstmal eine lange, lange Pause. Wir im Kakadu haben jetzt aber welche, die sind auch gekommen, um zu bleiben. Und zwar kamen sie vor 50 Jahren und seitdem sind sie ununterbrochen da in den Kinderzimmern. Eure Großeltern kennen sie, eure Eltern kennen sie, ihr kennt sie, die Bewohner aus Entenhausen, deren übergeordnetes Zuhause die lustigen Taschenbücher sind. Seit 50 Jahren sind diese Comicbücher erfolgreich auf dem Markt und eben unter euren Bettdecken oder auch gern auf dem Klo. Elmar Krämer hat mit dem Chefredakteur und mit euch über die lustigen Taschenbücher gesprochen.
Es sind so 10 kleine Geschichten oder halt auch mehr, wo halt immer halt lustige Sachen passieren.
Sie sind einfach zu verstehen und es sind auch Bilder dabei.
Also es gibt auch ganz viele Sonderbände davon. Also es gibt jetzt auch so jemanden, der heißt Phantomias und da gibt es Sonderbände nur über den oder nur über das Geld und so.
Ich glaube auch, dass viele Leute das einfach mögen, weil in jeder Geschichte ist irgendwo dann auch immer ein Witz drin.
1967, also vor 50 Jahren, kam das erste lustige Taschenbuch auf den Markt. Es trug den Titel Der Kolumbusfalter. Mittlerweile gibt es rund 500 lustige Taschenbücher. Wie heute noch hatte auch die Nummer 1 etwa 250 Seiten. Damals waren allerdings immer 2 Seiten in Schwarz-Weiß und die nächsten 2 in Farbe, dann wieder 2 in Schwarz-Weiß und so weiter. Peter Höpfner, er ist heute der Chefredakteur der lustigen Taschenbücher, berichtet, dass es anfangs immer auch eine Rahmengeschichte gab.
Dann gab es halt eine Geschichte, wo zum Beispiel die Ducks zusammenkamen und sich am Lagerfeuer Geschichten erzählt haben. Und in diese Zwischengeschichten wurden dann die eigentlichen Geschichten eingebaut.
Seitdem ist viel passiert. Die lustigen Taschenbücher sind komplett in Farbe. Es gibt Sonderhefte zu den einzelnen Figuren, zum Thema Piraten, Geld, Sommer und. Fast 5 Millionen lustige Taschenbücher werden pro Jahr verkauft. Ganz schön viele. Sie sind offenbar sehr beliebt.
Ja, es sind halt schöne Geschichten und die machen auch Spaß zu lesen.
Und die sind auch ziemlich oft ganz spannend.
Es ist halt schön mit den Bildern und man kann sie halt auch mal für zwischendrin so ganz kurz mal einfach eine Seite überfliegen. Und halt auch, wenn man eine Sprechblase jetzt nicht liest, dann kann man trotzdem noch das Comic verstehen. Und
es gibt auch viele, die gucken sich immer nur die Bilder an und es geht eigentlich auch, also man muss nicht unbedingt die Texte lesen.
Als es mit den Comics in Deutschland losging, haben viele Erwachsene gesagt, das wäre Schund- und Schmutzliteratur. Die erste Chefredakteurin der lustigen Taschenbücher hieß Dr. Erika Fuchs. Sie wollte dem etwas entgegensetzen und hat sich viel Mühe gegeben, die einzelnen Figuren sehr individuell zu machen.
Jeder ist unterschiedlich. Also zum Beispiel der Onkel Dagobert Duck ist ja total geizig. Und Donald Duck ist dann so, dass er immer so ein bisschen kein Geld hat und schlampig ist. Und Daisy ist halt ziemlich wütend oft und so. Und der hat halt, jeder hat seinen eigenen Charakter.
Und all das findet sich auch in ihrer ganz speziellen Sprache wieder. Dagobert spricht wie ein alter Mann, Donald manchmal wie ein verzweifelter Dichter und die Neffen Tick, Trick und Track sehr modern. Peter Höpfner.
Krass kann man zum Beispiel mittlerweile auch bei uns sagen. Das sagen die Neffen auch gerne mal, das ist sehr krass. Aber sie sagen auch, Onkel Donald, was geht?
Was ist los?
Dann ist Donald immer verwirrt. Ja, was soll denn gehen? Also ich gehe zum Beispiel. Oder wo soll ich denn hingehen? Was ist los mit dem? Daniel Düsentrieb sagt dann gerne, wenn etwas los ist, dann muss ich es festmachen.
Mit der Zeit wandelt sich die Sprache. Und in der Welt der lustigen Taschenbücher gibt es noch eine Besonderheit, die Onomatopoesie. So nennt man es, wenn Geräusche aufgeschrieben werden, also zum Beispiel das für Comics typische Zack, Boom, Bang. Die erste Chefredakteurin Erika Fuchs wollte auch da noch mehr, wie Peter Höpfner sagt, und schuf einen eigenen Fall, den sogenannten Erikativ.
Der beruht darauf, dass man für diese Soundwords oder Soundwörter oder lautmalerische Sachen benutzen wir den lautmalerischen Stamm von Verben. Beispiel Klopf, Klopf, Flüster, Flüster. Brüll. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich zum Beispiel ein Auto in Entenhausen sehe, wo nicht Quietsch steht, sondern daneben steht Abbrems.
Durch die vielen unterschiedlichen Geschichten und Figuren in den lustigen Taschenbüchern ist für jeden was dabei. Der eine mag Donald, der andere Mickey, wieder andere Daisy oder Goofy oder. Auch das ist ein Grund dafür, dass die lustigen Taschenbücher seit 50 Jahren so erfolgreich sind.
Mit einem lustigen Taschenbuch, da kann ich gerne mal ausbrechen. Von meiner Arbeit, von meinem Schulalltag, von meinem Stress mit Familie, Freundin oder Frau oder wem auch immer. Das lustige Taschenbuch bietet mir 256 Seiten Rückzugsort und ich gehe dorthin, wo meine Freunde wohnen, nach Entenhausen. Donald ist auf jeden Fall da für sie.
Natürlich auch sehr clever gemacht, weil das sind ja eher solche Bücher, die man sehr, sehr schnell lesen kann. Und umso schneller man sie lesen kann, wenn man sie gut findet, umso schneller will man sich auch was Neues kaufen. Also es ist sehr clever gemacht.
Na, das ist clever, aber sicher. Emma Krämer war das über 50 Jahre Erfolg mit den lustigen Taschenbüchern, deren Helden es ja schon viel länger gibt. Vorher tobten sie halt in den Comic-Heften rum. Die drei Neffen, Tick, Trick und Track, die heißen im US-Original übrigens Huey, Dewey und Louie. Und die Niederländer, die nennen sie Quick, Quack und Quack. Und die Dänen wiederum Rip, Rap, Rupp. Eins ist jedenfalls klar, die Enten sind überall. Zu uns kommen jetzt gleich Cosmo und Dash. Die kommen aber nicht aus Entenhausen, eher aus Technik-Robo-Stadt. Ja, im Kakadu-Medientag dürfen heute die Roboter ran. Hier in der Musik von Kraftwerk. Uralt ist die, fast 40 Jahre. Und jetzt kommen zwei ganz frische Robotkerlchen, wobei sie noch nicht ganz für sich selbst sprechen können, weshalb Thomas Feibel, unser Computerspielexperte, auch noch mitgekommen ist. Cosmo und Dash stellen wir euch jetzt gleich vor. Das sind zwei kleine Roboter für Kinder, mit denen man spielen kann und die auch zu programmieren sind. Und beide haben letzte Woche auf der Buchmesse den Kindersoftwarepreis Tommy gewonnen. So, Thomas, und jetzt brauchen wir deine menschlichen Fähigkeiten. Kannst du Kindern am Radio bitte mal diese beiden Plastikmaschinchen näher vorstellen?
Also gut, ich will es versuchen. Nein, also im Ernst, das sind also zwei sehr unterschiedliche Roboter. Der eine sieht aus wie ein blauer Riesenknubbel. Also man muss sich den vorstellen wie vier Kugeln, die nebeneinander stehen. Da oben drauf ist noch eine Kugel und drunter sind Räder und ein riesiges Auge schaut dich an. Und Cosmo, der ist natürlich viel, viel kleiner. Der sieht aus wie so ein kleiner Schaufelbagger, sieht ganz harmlos aus, hat aber als Kopf so eine Art Fernsehschädel, so einen Monitor und der kann dich dann auch angucken und dich erkennen.
Die sind beide sehr, sehr unterschiedlich. Kannst du es ein bisschen näher erklären?
Naja, also der Dash, den gibt es eigentlich auch schon seit 3 Jahren in den USA und ist jetzt neuerdings in Deutschland. Und der kann zum Beispiel, der hat verschiedene Apps auch für den Kindergarten oder für Schüler. Und der kann also Geräusche machen oder sprechen und das hört sich zum Beispiel so an.
Verstehe.
Ja, und also was noch dabei so einen riesen Lärm macht, ist natürlich, dass er überall rumfährt und rumrumpelt. Du kannst dich aber auch selber aufnehmen und einen eigenen O-Ton.
Pipapo, du oller Flo.
Ja, und das sagt halt dann der Roboter. Das Beste aber ist eine App, die heißt Blockly und die hat auch diesen Preis gewonnen. Der kann zu programmieren lernen, also dem Roboter sagen, wie er sich bewegen soll, aber eben nicht wie ein ferngesteuertes Auto, sondern durch solche Befehle wie vorwärts, rückwärts, nach links drehen, nach rechts drehen. Ah, oh, jetzt hört man ja auch gerade. Hallo? Und du kannst aber auch die, zum Beispiel auch einstellen, ob er die Augenfarbe verändern soll und so weiter. Und du könntest jetzt auch eine ganze Welt um ihn herum bauen und sagen, ich programmiere ihn so, dass er da durchfährt, ohne irgendwas kaputt zu machen. Und ja, und dann gibt es noch einen Zusatzteil, da kann man so eine Art Glockenspiel spielen. Das klemmt man an ihn dran und dann kriegt er so ein Arm ans Ohr geklebt. Und das versuche ich jetzt mal hier mal zum Laufen zu bringen. Moment.
Okay. Tja, ein Roboter so. Hat immer auch seinen eigenen Kopf. Du hast ja auch bei dem Würfelspiel vorhin gesagt, wer da immer zuerst auch schnell ist, der bekommt einen eigenen Punkt. Ne, das hörte sich da nämlich so an.
Ja, man kann gegeneinander spielen und der Cosmo ist ein bisschen, jetzt hört er überhaupt nicht mehr auf hier zu spielen.
Man hat eben total gehört, wie der sich freut. Ne, du hast auch genau gesagt, wenn der verliert, dann klingt das wieder ganz anders.
Genau, klingt es nämlich so. Also Cosmo hat...
Tja, der redet immer rein, ist ein eigenes Leben.
So ist er, wenn er sich freut und wenn er verliert, dann ist er eher so ein bisschen traurig. Der hat so seinen ganz eigenen Kopf und auch wenn er richtig verliert und du keinen Bock mehr hast, dann wirft er auch diese Würfel, die es dabei gibt. Der wird nämlich mit so Würfeln ausgeliefert, mit denen du Spiele machen kannst. Er kann stapeln, er kann die durch die Gegend werfen und so weiter. Und das kennt man ja von sich selber, beim Mensch ärgert dich nicht. Wenn man da verliert, möchte man auch immer das Brett durch die Gegend werfen.
Wovon bist du jetzt besonders fasziniert? Von dem Dazwischenreden?
Nee, also das kann auch manchmal sehr anstrengend sein. Nee, was mir am besten gefällt, ist natürlich, dass das Spielsachen sind, die für Kinder gemacht sind. Also im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die empfindlich sind. Die sind relativ robust, die halten einiges aus. Und Kinder können eben mit beiden das Programmieren lernen. Bei Cosmo ist es sogar so, der hat eine künstliche Intelligenz. Das heißt, je besser du wirst, desto besser wird er auch. Und je weiter du im Spiel kommst, desto immer weiter verbessert er sich. Das ist eigentlich nie langweilig und immer herausfordernd wird. Und wenn du mich fragst, liegt sowieso die Zukunft nicht bei Konsolenspielen oder Apps oder PC-Spielen, sondern bei dieser Mischung aus echtem Spielzeug, wenn ihr jetzt nicht aufhört mit dem Telefon, aus echtem Spielzeug und einer App, also diese Vermischung, die finde ich einfach total sensationell.
Du bist sehr angetan. Gibt es Nachteile?
Ja, also du brauchst natürlich ein Tablet oder ein Smartphone, um die zu steuern. Und natürlich muss man sich das ganz heftig wünschen, denn so richtig mit Taschengeld kriegst du es eigentlich nicht gebacken. Denn der Dash zum Beispiel kostet 180 Euro und der Cosmo 220. Das liegt natürlich daran, dass da sehr viel Technik, sehr viel Technologie drin ist. Und ich würde auch beiden trotzdem 6 Kakadus geben, weil sie einfach das Spielen mit elektronischen Mitteln voranbringen.
Uiuiui, da brauchen wir also noch einen Roboter zum Gelddrucken. Thomas Feibel, danke dir für das Gespräch. Tschüss Cosmo, tschüss Dash, ihr habt jetzt Pause.
Hallo? Puh, Tiger?
Ja?
Wieso heißt denn das eigentlich in die Luft gehen, wenn jemand wütend ist?
Na, warte mal.
Ich will aber nicht raten, ich will's von dir wissen.
Ah, du kommst auch selbst drauf.
Nein, eben nicht. Also los, sag schon.
Man, denk mal scharf nach.
Oh, Katze, ey, du nervst. Erklär's mir lieber.
Nein.
Aber was soll das? Nun mach schon. Verrate mir endlich, was das in die Luft gehen bedeutet.
Nö.
Oh, das gibt's doch nicht. Das ist doch... Du trottliger Tiger, du Kratzkatze, du... Oh.
Na bitte, jetzt weißt du's.
Schari und Ralf haben hier gesungen. Ihr kennt sie bestimmt von Wissen macht A im Kika. Und im Kakadu können wir das auch ganz gut. Also A durch Wissen. Manche von euch haben ihre Hörspiele bestimmt nicht mehr auf CDs, sondern auf einem kleinen MP3-Player. Oder ihr seht bei euren Eltern auf dem Smartphone hunderte digitale Fotos. Diese Massen an Daten passen neuerdings in ganz kleine Geräte rein. Sie sind da gespeichert. Das war nicht immer so. Noch eure Eltern haben an ihrem Computer sogenannte Disketten verwendet. So groß wie eine Toastbrotscheibe waren die, ungefähr nur ein bisschen dünner. Und auf diese Disketten passten gerade mal ein paar Seiten Text drauf. Und dann waren die schon voll. Das alles hat sich rasant verändert. Und Kakadu-Reporterin Jessica Zeller und Kinder aus Berlin haben zu diesem Thema nachgeforscht. Hier kommt Teil 2 ihrer Reihe, die spannende Zeitreise, Gegenwart und Zukunft der Speichermedien.
An einem Donnerstagnachmittag im Computermuseum der HTW Hochschule in Berlin. Mitarbeiter Lutz Straube, der uns heute hier zusammen mit seinem Kollegen Professor Oswald die Ausstellungsstücke zeigt, hält 3 viereckige, dünne Scheiben in die Höhe. 2 sind etwas größer, eine etwas kleiner als eine CD.
Ich habe hier 3 Disketten. In dieser Hülle hier drin ist eine Scheibe, genau aus so einem Magnetmaterial.
Disketten waren mobile Datenträger für Computer, die man vor etwa 20 bis 30 Jahren verwendete. Allerdings passte auf sie nur ein Bruchteil der Informationen wie auf eine CD oder gar einen USB-Stick.
Musik und Ähnliches, das passt auf eine Diskette nicht drauf.
Kaum vorstellbar, dass die ersten Computer für zu Hause nur mit zwei Disketten in Betrieb gesetzt wurden.
Die eine wurde für die Systemprogramme, also das Betriebssystem, sodass der Rechner überhaupt läuft, verwendet. Und auf der anderen konnte man Daten speichern. Und wenn man jetzt Daten kopieren wollte von einer zur anderen, musste man Disketten raus, Disketten rein, so wie ein Diskjockey.
Das war auf Dauer wirklich zu umständlich. Ab den 1980er Jahren, also vor rund 30 Jahren, baute man deshalb in PCs und später auch Laptops sogenannte Festplatten ein, die man bereits für industrielle Großrechner entwickelt hatte.
Festplatte, deswegen heißt sie auch so fest, also deswegen sie ist im Computer eingebaut.
Die Speicherkapazität ist sehr groß, wesentlich größer als auf so einer Diskette. Hier haben wir eine ältere, die hat immerhin schon 160 Gigabyte und das ist schon eine ganz schöne Menge.
Inzwischen kann man auf Festplatten noch wesentlich mehr speichern. Dabei werden die Platten immer kleiner. Heute sind sie nur noch so groß wie ein 2-Euro-Stück, höchstens. Und auch die mobilen Datenträger entwickelten sich weiter. Disketten wurden von CDs und DVDs abgelöst, sogenannten optischen Speichermedien.
Dort werden optische Veränderungen gemacht, also kleine Vertiefungen eingebrannt, die dann optisch gesehen werden können. Die CD hat eine wesentlich höhere Speicherkapazität als die Diskette und sie ist portabel im Gegensatz zur Festplatte. Ich kann sie überall mit hinnehmen, ich kann sie transportieren.
Und doch gehören Laufwerke im Computer, in die man CDs oder DVDs reinsteckt, mittlerweile schon fast der Vergangenheit an.
Bei den allerneuesten Computern, da wurde das weggelassen, damit der noch dünner wird. Und dann muss man sich extra ein Laufwerk kaufen, das man dann anstecken muss.
Heute geht nichts mehr ohne den USB-Stick als mobilen Datenträger, der nicht größer ist als ein Feuerzeug.
USB-Sticks, das sind elektronische Transistorschaltungen und durch die hohe Speicherdichte, also ganz viele Transistoren dort auf engstem Raum zusammen, kann man dann natürlich eine Menge von Daten dort abspeichern.
Ziemlich viel passt da auf jeden Fall drauf.
Das gibt ja 16 Gigabyte und 32 und 64 und das Höchste, was ich glaube ich gesehen habe, ist glaube ich 300 irgendwas. Also es geht schon ziemlich hoch.
Auch die neuesten sogenannten SSD-Festplatten, die SD-Karten in Kameras und die SIM-Karten im Smartphone funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip. Unzählige elektronische Mini-Schaltkreise, die in einem chemischen Verfahren meist auf eine Scheibe aus Silizium gebracht werden. Und wie sieht die Zukunft der Speichermedien aus?
Man will keinen USB-Stick mehr benutzen. Wie soll man sagen, ist es dann alles so, dass man das nicht mehr irgendwo mitnehmen muss, sondern dass es quasi, ich weiß nicht wirklich, wie man sagen soll, dass es überall quasi da ist dann.
So wie die Wolken am Himmel.
Cloud ist Englisch die Wolke. Man speichert das irgendwo scheinbar in den Wolken. In Wirklichkeit wird da nichts in den Wolken gespeichert. Das sind auch Rechenzentren, die haben große und viele Festplatten und speichern das dort alles für uns. Nur die können wir übers Internet jederzeit erreichen und wir können das dort schnell runterholen.
Und auch neue Materialien werden getestet, auf denen dann noch mehr Daten und Informationen dauerhaft gespeichert werden können, damit sie nie verloren gehen.
Vielleicht werden wir irgendwann schaffen, auf den Mars zu kommen und dann werden wir da irgendwelche Stoffe finden, die viel besser sein werden als Elektronik und so.
Es gibt Forschungen, dass man Informationen in Kristalle abspeichern kann. Und die natürlich auch wieder auslesen kann. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen in der Zeitung, dass es Wissenschaftler gelungen ist, Informationen in unser DNA zu speichern. Das heißt, das wäre ja dann ein biologisches Speichermedium.
Und das ist dann mal wirklich noch Zukunftsmusik. Aber eins muss ich auch mal sagen, neulich hat meine Mama mir eine Postkarte gezeigt, die war von mir, die habe ich geschrieben in den Sommerferien, da war ich klein, 7 Jahre alt, kurz vor der 2. Klasse war das herrliche Rechtschreibung, herrliche Schrift, ich habe mich amüsiert, tolles Fundstück. Sowas geht digital nicht, Papier hält länger. Morgen ist Musiktag bei uns und da lernen wir einen ungewöhnlichen Orgelspieler kennen.
Wenn man den Orgelspieler sieht, dann denkt man gar nicht, dass er Orgelspieler ist, weil er hat ganz viele Tattoos am Arm und sein Ohrring ist so, dass das Ohrläppchen komplett durchlocht ist. Deswegen denkt man das gar nicht.
Tja, dieser Orgelspieler geht auch sehr ungewöhnliche Wege und morgen erfahren wir, wie, Achtung, Orgel und Hip-Hop zusammenpassen. Hier kommt jetzt das Musikmagazin Tonart. Ich bin Rike und fürs Team vom Kakadu sage ich wie immer Tschüss und Bye-bye. Bis morgen dann um 3 Uhr.